Yes. Jonas hat jetzt die Erwartung auf jeden Fall sehr hochgeschraubt. Aber er hat absolut recht. Es ist völlig egal, wer hier vorne steht. Das einzig Relevante ist, dass Gott durch ihn spricht. Ja, das ist das, worauf es ankommt. Es kommt nicht auf die Person an. Und Vater, deswegen bete ich dir dafür, Heiliger Geist, ich möchte dir Freiraum geben, dass du nicht mehr und nicht weniger als die Worte, die du durch mich sprechen willst, hier redest. Ich bete dafür, dass du jedem Einzelnen hilfst, zu erkennen, wo du in das Leben eines jeden Einzelnen reinsprechen möchtest. Danke dafür, dass du hier bist und danke, ja, danke, dass du uns lehrst, dass du immer tiefer uns in deinen Plan führst. Amen. Yes. Jan hat letzten Sonntag worüber gepredigt? Wer weiß es noch? Über welches Gleichnis hat Jan gepredigt? Über den verlorenen Sohn, genau. Genau das. Und ich möchte da heute anknüpfen. Und häufig, wenn über das Gleichnis vom verlorenen Sohn gepredigt wird, dann wird der Fokus logischerweise auf den verlorenen Sohn gesetzt. Ja, aber dieser Vater hatte zwei Söhne, da ist Jan letztes Mal auch etwas drauf eingegangen. Und es gibt einmal den jüngeren Sohn, der später geht, der verlorene Sohn. Aber es gibt auch noch einen älteren Sohn und auf den möchte ich heute den Fokus legen. Und deswegen habe ich der Predigt den Titel gegeben, der unverlorene Sohn. Wir sehen hier ein Gemälde vom verlorenen Sohn, von der Geschichte und ihr erkennt es wahrscheinlich nicht, aber der andere Sohn, der ist im Originalbild nicht enthalten. Ich habe ihn mit Photoshop anschließend eingefügt. Ja, ich weiß, meine Skills sind begnadenswert. Beneidenswert. genau. Und ich möchte dich ermutigen, ich glaube, wir können von dem älteren Sohn einiges lernen. Denn wir werden gleich zwei Fehler sehen, die er in seinem Leben begeht. Und ich glaube, wir als Christen laufen Gefahr, häufig in dieselbe Denkweise zu kommen, wie sie auch dieser ältere Sohn hatte. Für jeden, der jetzt letzten Sonntag nicht da war, das möchte ich noch einmal kurz rein in die Vorgeschichte nehmen, die vor dem läuft, bevor der ältere Sohn auf die Bühne kommt. Und zwar sieht es so aus, halt, wie gesagt, ein Vater hat zwei Söhne, den Jüngeren und der Ältere. Und der Jüngere kommt zum Vater und sagt, hey Vater, ich wünschte, du wärst schon tot, bist du aber leider noch nicht, aber dein Erbe hätte ich trotzdem schon gerne. Und dann sagt der Vater, okay, kein Problem, ich teile es zwischen euch beiden auf. Und der jüngere Sohn geht los und verprasst das gesamte Geld, macht Fettparty, trinkt ganz viel Alkohol, hat Spaß mit Prostituierten und so weiter und gibt so sein Geld aus. Bis er irgendwann nichts mehr hat, kommt eine Hungersnot, er hat richtig Probleme und erinnert sich dann und sagt, ah, bei meinem Vater war es besser. Ich will zurückgehen und hey, ich bin es eigentlich nicht würdig, nochmal zurückzukommen. Aber ich will zu ihm gehen und ihn bitten, vielleicht mich zumindest noch als Diener anzustellen. Und er geht zurück, sein Vater sieht ihn schon aus der Ferne, rennt ihm entgegen und umarmt ihn. Und der Sohn fängt an zu reden und sagt, hey Vater, ich bin es nicht würdig, aber könntest du vielleicht noch... Und der Vater hört ihm gar nicht zu, sondern gibt ihm direkt einen Mantel, steckt ihm einen Ring an, gibt ihm Schuhe, sagt, hey, komm rein, sagt seinen Dienern, hey, lass uns das gemästete Kalb, das, was wir für die ganz besonderen Ereignisse vorbereitet haben, lass uns das schlachten und feiern, dass mein Sohn zurück ist. Und sie gehen rein. Und sie feiern miteinander und genau hier schließt jetzt die Story an. Und jetzt kommt der ältere Sohn und ich möchte euch mit reinnehmen in Lukas 15, Vers 25 bis 28. Aber sein älterer Sohn, also der ältere Sohn von dem Vater, war auf dem Feld und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Was für eine seltsame Reaktion von dem Bruder, oder? Ich meine, sein Bruder ist seit langer Zeit wieder zurückgekommen, der jahrelang verschollen war. Und er freut sich nicht, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Er wird zornig und sagt, ne, da mache ich nicht mit. Warum? Warum reagiert er so negativ? Die gleiche Frage stellt sich auch der Vater und der Vater kommt raus zu ihm. Das lesen wir anschließend. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, Hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet? Man, der ist ziemlich sauer. Ja, und er ist frustriert und ich muss ehrlich sagen, ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Er sagt, hey, man, ich habe die ganze Zeit gearbeitet, ich habe die ganze Zeit geleistet, ich komme jetzt gerade vom Acker, weil ich den ganzen Tag gearbeitet habe. Und jetzt kommt dieser, dein Sohn, sagt er, ja, der kommt zurück, der alles Geld verprasst hat und ihn beschenkst du jetzt und ich gehe leer aus. Was ist denn das? Und ich glaube, in dieser Geschichte finden wir zwei Gesinnungen, zwei Einstellungen. Wir haben einmal den jüngeren Sohn, der zurückkommt und eine Waisenkind-Mentalität hat. Er sagt, hey, eigentlich bin ich es nicht würdig, ich bin es nicht wert, überhaupt noch einen Vater zu haben. Und ich bin es erst recht nicht wert, dass er mir irgendwas gibt. Ich will zurückkommen und irgendwie schauen, ob er mich noch anstellen kann. Das ist die Mentalität des jüngeren Sohnes. Und dann haben wir die Mentalität des älteren Sohnes und er hat eine Diener-Mentalität. Er sagt, okay, ich investiere etwas, ich leiste etwas, ich gebe etwas und im Gegenzug bekomme ich dann von meinem Vater etwas zurück. Zumindest ist so seine Erwartung und die wird nicht erfüllt, deswegen ist er frustriert. Aber das sind die beiden Gesinnungen, die wir in der Geschichte sehen. Und diese Einstellung auch von dem älteren Sohn, das zeigt letzten Endes sein Herz. In seinem Herz war es nicht drin, okay, ich diene meinem Vater, weil es mein Vater und ich liebe ihn oder sowas. Sein Herz war, okay, ich diene, damit ich etwas zurückbekomme. Das ist eine Dienermentalität oder eine Angestelltenmentalität. Und dieser Fokus auf, ich diene, ich halte die Gebote, ja, und ich tue etwas, ich leiste etwas. Und sein Fokus auf, dann bekomme ich Versorgung, sein Fokus auf Geld, sorgt auf einmal dafür, dass er die Liebe zu seinem Bruder verliert. Was wir hier ziemlich deutlich sehen. Er sagt, jetzt ist dieser dein Sohn zurückgekommen. Das ist eine krasse Aussage. Er sagt, so gesehen, das ist nicht mehr mein Bruder. Er hat so einen krassen Cut gesetzt. Warum? Weil sein Fokus auf seine Leistung ist. Ich leiste etwas, er leistet nicht. Also ist er weniger wert. Und ich sollte eigentlich bekommen, ich sollte versorgt werden, aber jetzt wird er versorgt. Das ist unfair. Sein Fokus auf die Versorgung, auf das Geld, sorgt dafür, dass ein Cut zwischen ihm und seinem Bruder kommt. Und genauso leidet auch die Beziehung zu seinem Vater drunter. Es ist hier nicht so rauszusehen, aber normalerweise war es so, dass die Söhne ihre Väter mit Vater angesprochen haben. Und der Vater die Söhne mit meinem Sohn. So. Ja, es gehörte zur Höflichkeit dazu. Aber er spricht seinen Vater nicht mit Vater an, sondern er redet einfach los. Was auch ein Indiz dafür ist, dass da ein Knacks in dieser Beziehung ist. Und jetzt ist da, weil der Sohn in dieser Dienermentalität drin ist, diese Beschädigung in diesen beiden Beziehungen zu seinem Bruder und zu seinem Vater. Und das Traurige ist, dass es gar nicht nötig sein müsste, weil ihm eigentlich alles zur Verfügung stand. Das ist die Antwort von dem Vater. Ein Vers später lesen wir, er, also der Vater, sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist auch dein. Der Vater ist da und sagt, hey, dir steht doch alles zur Verfügung. Und wer sich erinnert, letzten Sonntag haben wir Lukas 15, Vers 12 gelesen, der Start der Geschichte, wo der jüngere Sohn kommt und dann steht da, der Vater antwortet und verteilt sein Erbe an die beiden Söhne. Es stand ihm schon alles zur Verfügung. Er hatte jederzeit die Möglichkeit gehabt, es zu bekommen. Aber weil er versucht, es sich durch Leistung zu verdienen, kommt er nicht da rein, kommt er nicht in diese Versorgung. Das sorgt für diesen Cut. Was wäre die Lösung gewesen? Was wäre die Lösung gewesen, was dafür sorgt, dass diese beiden Söhne, besonders hier jetzt der ältere Sohn, auf den ich den Fokus legen möchte, in diese Versorgung reinkommen können? Das ist ganz einfach. Die Waisenkind-Mentalität ist nicht die Lösung. Die Diener-Mentalität ist auch nicht die Lösung. Die Lösung wäre gewesen, dass sie in eine Sohn-Mentalität kommen. Dass sie sich bewusst werden, hey, Moment mal, das ist mein Vater. Ich bin sein geliebtes Kind. Und ein geliebtes Kind muss nicht irgendwas leisten, damit er bekommt. Ich meine, ich hoffe, dass das bei deinen Eltern auch so war. Bei meinen Eltern auf jeden Fall. Meine Eltern haben nicht gesagt, Andi, schreib erstmal eine 1 in Mathe, dann kriegst du auch heute Abend Abendbrot. Ja? Das war nicht der Deal. Oder hey, wenn du den Acker gemacht hättest, da hätte ich als erstes gefragt, welche Acker, aber wenn du auf dem Acker gearbeitet hast, dann, keine Ahnung was, dann darfst du in den Kühlschrank gehen und dich bedienen. Nee. Hey, ich bin deren Sohn, ich bin deren Kind, sie versorgen mich, natürlich. Und das ist mir bewusst. Ich könnte jetzt nach Hause fahren und dort an den Kühlschrank gehen und mir was zu essen rausholen. Wäre kein Problem für die. Würden sich sogar darüber freuen, dass ich die mal wieder besuche, ja? Hey, das ist mir bewusst, das ist die Einstellung eines Sohnes. Das ist die Erwartung, die ich habe. Und in der Bibel steht, wenn die weltlichen Eltern schon wissen, wie sie ihre Kinder versorgen, wie viel mehr wird es Gott tun? Wie viel mehr wird es dieser Vater in dieser Geschichte tun? Aber ich glaube, und hier möchte ich den Bogen auf uns schließen, ich glaube, wir leben heutzutage häufig in entweder dieser Waisenkind-Mentalität, ich bin es nicht würdig, dass, vielleicht hast du sogar Schwierigkeiten damit, das anzunehmen, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist. Das kann ich nachvollziehen. Aber das ist nicht die Mentalität, mit der du Gott begegnen solltest. Aber ich glaube, auch viele andere laufen Gefahr, und da sehe ich bei mir auch immer wieder Tendenzen, Gott auf Grundlage dieser Dienermentalität zu begegnen. Okay, Gott, ich leiste etwas und dafür bekomme ich dann von dir. Ich gehe brav in die Kirche und dann bete ich auch noch etwas und dann bekomme ich von dir. Ich lese in der Bibel und hey, ich faste noch etwas, ich verzichte heute auf meine Lasagne, damit du weißt auch, wie ernst ich es meine, und dann als Gegenleistung bekomme ich von dir. Hey, das sind alles großartige Sachen. Beten ist wichtig, Gemeinde, Gottesdienst, großartig, ja. Gebet, Fasten, man, wir sollten mal wieder fasten, lass uns das mal wieder machen. Das sind großartige Sachen, aber nicht, wenn wir sie nutzen, um zu sagen, hey Gott, das tue ich, um im Gegensatz etwas von dir zu bekommen. Das ist die Dienermentalität, da sollten wir nicht drin sein. Sondern wir sollten wieder Söhne und Töchter werden, die sowas machen wie mit Gott sprechen, mit ihrem Vater sprechen, ins Gespräch kommen, sich über ihn informieren, sein Wort lesen und so weiter, fasten für die Beziehung, nicht um irgendwas zu bekommen. Es ist so entscheidend, das ist so wichtig. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, das sind letzten Endes die zwei Punkte, die ich dir heute mitgeben möchte. Erstens, diene nicht, um zu bekommen. Das ist nicht mehr die Mentalität, mit der wir Gott begegnen sollten. Aber als zweites, verpass auch nicht, so wie der ältere Sohn, das, was dir schon zur Verfügung steht. Was steht uns zur Verfügung? Ich habe 4 Verse mitgebracht. Wenn du schon ein paar Predigten von mir gehört hast, wirst du den einen oder anderen wiedererkennen. Ja, ich habe gestern mit Rahel drüber gesprochen, habe gesagt, das sind schon wieder die Verse, über die ich schon so oft gepredigt habe. Sie meinte, ja, das ist irgendwie dein Ding. Ja, ich glaube aber, dass wir wirklich da etwas Gefahr laufen, etwas zu verpassen. Also wenn du es schon mal gehört hast, dann kannst du kurz weghören oder so, das ist, kriegt ihr schon hin. Lass uns starten. Und ich möchte euch einfach mal an 4 Beispielen, das sind nur ein paar Beispiele von en masse in der Bibel, dir zeigen, was uns schon zur Verfügung steht. Ja, so wie der Vater zum Sohn sagt, hey, alles, was ich hatte, das gehört doch dir. So häufig beten wir nämlich für Versorgung. Oder wir resignieren und sagen, okay, hey, Jesus für meine Schuld gestorben, das ist cool, dann komme ich in den Himmel, ja. Aber mich versorgen jetzt muss ich noch selber. Da muss ich schon mich noch selber drum kümmern. Lass uns mal schauen, was in 2. Korinther 9, Vers 8 steht. Da steht nämlich, er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Das ist eine ziemlich klare Aussage. Und es geht in dem Kontext wirklich um Versorgung. Mit dem, was wir brauchen. Hier ist Gottes klare Zusage, hey, ich werde euch versorgen. Und trotzdem sind wir so schnell dabei, das war ich vor ein paar Jahren auch noch, zu sagen, ja, nee, ich muss mich schon noch selber versorgen. Man, wie gut ist das, dass ich mich nicht selber versorgen muss und dass ich auch nicht Rahel versorgen muss. Gott ist der uns versorgt. Und er gebraucht mich vielleicht als Kanal, Rahel vielleicht auch ein Stück weit zu versorgen, aber ich bin nicht die Quelle. Das ist Gott, das ist auch wichtig. Ja. Das zweite ist Epheser 1, Vers 19 bis 20. So häufig beten Menschen so, okay, hey Gott, gib mir Kraft. Und hier ist nun Paulus, der anfängt und sagt, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Paulus betet nicht, oh Gott, bitte schenk ihnen Kraft. Bitte lass sie stark sein. Weil er weiß, die Kraft ist bereits in ihnen. Er sagt, ich bete, dass ihr endlich erkennt, welche Kraft in euch ist. Und dann definiert er sie noch genauer und sagt, es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Er zeigt hier noch diese Kraft, die übrigens in euch ist, wo ich nur bete, dass ihr sie endlich erkennt. Das ist dieselbe gewaltige Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Man, das ist eine gewaltige Kraft, weil ich glaube, in dem Moment, wo Christus von den Toten auferweckt wurde, war der Teufel mit sämtlichen Dämonen dagegen und hat versucht, dagegen anzustinken. Aber sie haben es nicht geschafft, weil seine Kraft größer ist. Und diese Kraft ist nun in dir, diese Kraft ist nun in mir, aber es wird ist entscheidend, dass wir das auch erkennen. Deswegen betet das Paulus hier auch. Oder häufig beten wir so, okay, Gott, bitte schütze mich. Lass uns schauen, was im Psalm 32, Vers 7 steht. Hier ist David, der betet, du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängung, du umgibst mich mit Rettungsjubeln. David sagt nicht, okay Gott, bitte schütze mich, ich faste noch ein bisschen, damit du mich auch beschützt oder sowas. Nein, er sagt, Moment mal, du bist mein Vater, du hast es mir zugesagt, du bist mein Schutz. Hey, du bist mein Schutz, darauf stelle ich mich als dein Kind, ich bin dein Sohn. Das ist eine Zusage. Und als letztes noch ein Vers, einfach nur um noch ein bisschen mehr abzudecken, um dir aufzuzeigen, wie weit das reicht. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater, der uns gesegnet hat. Es ist bereits abgeschlossen, der uns gesegnet hat. Mit jedem geistlichen Segen. Geistlicher Segen bedeutet letzten Endes, dass er auf der geistlichen Ebene ist und uns durch den Heiligen Geist vermittelt wird. Geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Himmlische Regionen in Christus bedeutet jetzt nicht, dass das erst ist, wenn wir tot sind und im Himmel sind, dass wir die dann bekommen, sondern es zeigt nur die Quelle auf, wo sie herkommen. Sie kommen aus dem Himmel und jede Segnung, die kommt, kommt aus den himmlischen Regionen, aber soll sich hier auf der Erde manifestieren, also Wirklichkeit werden. Und deswegen, wenn, das ist total lieb und es ist auch alles cool, aber wenn Leute mir sagen, hey, Andi, ich wünsche dir eine gesegnete Woche, werde ich sagen, ja, die werde ich haben. Epheser 1, Vers 3. Ich bin bereits gesegnet mit jedem geistlichen Segen, das ist ein Fakt. Und ich glaube, häufig haben wir das nicht, weil entweder wir wissen es nicht mal. Wir wissen es nicht mal, dass Gott uns da versorgen will. Oder wir sind in dieser Waisenkind-Mentalität so, eigentlich steht mir das nicht zu, dass Gott sich da um mich kümmert, ja. Oder wir sind in der Diener-Mentalität. Ich muss selber etwas leisten. Ich muss selber gut genug sein. Ich muss selber irgendwas tun, damit ich von Gott empfange. Und stattdessen, glaube ich, sollten wir reinkommen in diese Sohnesmentalität, uns bewusst zu machen, hey, ich bin ein Sohn Gottes, ich bin eine Tochter Gottes. Und ein Sohn und eine Tochter brauchen nicht ankommen und irgendwie anzubetteln oder sowas, sondern kann in den Kühlschrank gehen und sich bedienen. Und das ist letzten Endes genau das, was wir in Hebräer 4, Vers 16 lesen. Da steht, lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Es fängt an, lasst uns deshalb, weshalb was? Es geht auf die Verse davor zurück. Letzten Endes geht es einfach darum, lasst uns deshalb, weil Jesus am Kreuz für uns alles geleistet hat. Das nimmt dich schon raus aus der Dienermentalität. Du musst nichts mehr leisten, weil Jesus schon alles geleistet hat. Aber es nimmt dich genauso raus aus der Waisenkindmentalität, weil alles, wo du missgebaut hast, was irgendwie dafür sorgen konnte, dass du es nicht wert bist. Und sind wir ehrlich, wir sind es nicht wert. Jeder von uns hat es verhauen. Aber dadurch, dass Jesus alles für uns geleistet hat, deswegen sind wir es jetzt wert, sind wir würdig. In dem Moment, wo du das für dich annimmst. Das ist das Einzige, was dir, worauf es ankommt. Und deshalb, weil Jesus alles für uns geleistet hat und er all unseren Mist getragen hat, deshalb können wir jetzt zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Hast du dich schon mal gefragt, was der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade ist? Ich will dir kurz zwei Sätze mitgeben, die das richtig gut erklären. Das erste ist, Gott in seiner Barmherzigkeit gibt mir nicht das, was ich verdient habe. Was habe ich verdient? Hölle, Strafe, eine Tracht Prügel, ja, okay. Ja, das ist das, was ich verdient habe, weil ich es verhauen habe. Und zwar, und weil ich es immer wieder mache und vermutlich auch noch einige Male machen werde. Hab gerade heute Morgen noch gelesen, Jakobus 4, Vers 17, glaube ich. Wer Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Da weißt du schon, boah, okay, allerspätestens da bin ich raus. Ja. Gott aber in seiner Barmherzigkeit, die wir vor seinem Thron finden, gibt uns nicht das, was wir verdient haben. Und jetzt die Frage, was ist Gnade? Gott in seiner Gnade gibt mir das, was ich nicht verdient habe. Was habe ich nicht verdient? Genau das, was wir gerade vorgelesen haben. Schutz, Versorgung, Segen. Das habe ich nicht verdient, weil ich es immer wieder verbockt habe, weil ich gar nicht schaffen kann, an dieses Level ranzukommen, wie gut ich eigentlich sein müsste, um mir das zu verdienen. Aber Gott in seiner Gnade gibt mir das, was ich nicht verdient habe. Und ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir uns dem bewusst werden, hey, wir sind Kinder Gottes. Und wir können und sollen es uns nicht erarbeiten wie ein Diener. Es ist aber auch nicht so, dass wir nicht würdig sind, denn wir sind würdig durch Jesus. Und wir sollten anfangen, da drin zu leben. Genauso wie dieser Vater es sich wünscht, sagt, hey, versteh doch, es steht dir doch zur Verfügung. Du kannst dich einfach bedienen. Ich glaube, genauso sollten wir es machen. Warum? Was folgt daraus? Was folgt daraus, wenn wir das für uns annehmen? Lass uns nochmal zurück zu der Geschichte gehen. Der Vater hat gerade seinem Sohn gesagt, hey, wir stehen uns doch nah und alles, was mein ist, das ist dein. Und jetzt sagt er weiter, Moment, ich muss nur kurz finden. Nun aber, Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Und jetzt sagt er, du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Er zeigt auf, als erstes, hey, alles, was ich habe, gehört doch dir. Du musst mir nicht auf Dienermentalität gehen. Werde wieder mein Sohn, komm wieder rein in diese Mentalität. Und jetzt, wo du das verinnerlicht hast, solltest du aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, ist zurückgekommen. Fällt dir was auf? Es ist nicht dieser, mein Sohn, wie der ältere Sohn es vorher betitelt hat. Es ist dein Bruder, die Beziehung wird wiederhergestellt. Warum? Ich habe vorhin gesagt, das, was den älteren Bruder abgekapselt hat, von der Beziehung zu seinem Bruder und zu seinem Vater, war sein Fokus auf die Versorgung und seine Dienermentalität. Und der Vater sagt, hey, leg diese Dienermentalität ab, werde wieder mein Sohn. Und verliere auch deinen Fokus auf irgendwie Versorgung oder Geld oder was auch immer, weil es steht dir doch zur Verfügung, ich versorge dich doch. Und Jan hat das letztes Mal gesagt, das war nicht so eindrücklich. Er hat letzten Sonntag gesagt, hey, was war eigentlich der Auftrag von dem älteren Bruder gewesen? Er hätte eigentlich losgehen sollen und seinen jüngeren Bruder suchen sollen, ihnen helfen sollen. Warum hat er es nicht gemacht? Ja, weil er so mit seiner Dienermentalität beschäftigt war, zu arbeiten, das zu tun, wo der Vater sagt, hey, das steht dir doch eigentlich schon zur Verfügung. Und weil er irgendwie versucht hat, sich irgendwas zusammenzuarbeiten, zusammen zu verdienen, wo der Vater sagt, oder halt auch Gott sagt, hey, das steht dir doch schon längst zur Verfügung. Und ich glaube, in dem Moment, wo der Bruder da reingekommen wäre, ah, okay, ich muss nichts leisten. Hey, wenn ich meinem Vater dienen möchte, aus Liebe heraus, super, kann ich gerne auf den Acker gehen. Aber es ist nicht die Voraussetzung, dass ich versorgt werde. Es ist nicht die Voraussetzung, dass irgendwie klappt. Und es kommt auch nicht mehr auf meine Leistung an. Das hätte ihn freigesetzt, seinen Bruder zu suchen und ihm zu helfen. Und ich glaube, genauso soll es auch bei uns sein. Ich glaube, Gott sagt, hey, es gibt so viele Bereiche in deinem Leben, die ich übernehmen will, damit du frei wirst, deine Mitmenschen zu lieben und mein Reich zu bauen. Ich werde es nicht vergessen, wie vor 2 Jahren, als Rahl und ich geheiratet haben, haben wir uns eine Wohnung gesucht. Und wir haben gesagt, okay, Gott, du verheißt ja auch in deinem Wort, dass du dich um die Wohnung kümmerst. Wie sieht's aus? Der hat uns gesagt, ja, macht eine Liste und schreibt auf, was ihr wollt. Er hat gesagt, okay, let's go. Nein, aber wir haben uns schon zusammengesetzt, haben gesagt, okay, was wollen wir? Wir haben gesagt, wir wollen gerne eine helle Wohnung. Ja, ein Keller wäre top. Wir wollen, mir war ganz wichtig, eine Spaziergangsroute in der Nähe zu haben, weil ich jeden Tag mit Gott spazieren gehe und da irgendwie so einen Wald oder einen See haben wollte, wo ich gut mit ihm spazieren gehen kann. Und wir haben noch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Auf jeden Fall, das war dann unsere Liste. Haben gesagt, Gott, hier. Da meinte er, ja gut, okay. Und ich weiß nicht, 2 Tage später bin ich durch Zufall auf ein Angebot von einer Wohnung gestoßen, welches genau perfekt war, viel zu günstig war und alles Mögliche. Da habe ich gesagt, okay, habe ich mal Rahl zugeschickt. Sie meinte, ja, sieht cool aus. Und wir haben den angeschrieben, das war die allererste Wohnung, die wir uns angeguckt haben. Und wenn du in Oldenburg schon mal nach einer Wohnung gesucht hast, dann wirst du vermutlich wissen, wie schwierig das ist. Ja. Und wir haben ihn angeschrieben, er hat gesagt, ja, okay, kommt vorbei, guckt es euch an und hat uns erzählt, in den ersten 4 Stunden hat er, oder 5 Stunden hat er 90 Anfragen bekommen für diese Wohnung. Aral und ich, wir hatten das Glück, da als erstes mit zu sein, haben sie uns angeguckt, haben gesagt, hey, die passt perfekt. Aber wir haben auch gesagt, hey, es ist uns wichtig, dass das die ist, die Gott auch für uns möchte. Deswegen haben wir zu ihm gesagt, hey, wir würden gerne die Zusage erst vielleicht in ein paar Stunden geben, wir sind uns noch nicht ganz sicher. In Klammern, weil wir erst noch Gott fragen. So. Und dann hat er nur gegrinst, hat gesagt, ist das die erste Wohnung, die ihr euch anguckt? Ja. Ich so, ja, okay, wenn ihr euch schon mehrere angeguckt hättet, dann hättet ihr die sofort genommen. So. Ja, aber wir haben es gemacht. Wir haben gesagt, nee, wir wollen das mit Gott connected machen. Er hat gesagt, hey, ich habe anschließend noch weitere Besuche. Wenn da jemand ja sagt, dann passt das. Wir so, okay, alles gut, Gott kümmert sich. Und dann waren wir anschließend, haben mit Gott geschnackt. Er meinte, ja, könnt ihr nehmen. Also haben wir dem geschrieben, hey, nehmen wir. Hat er gesagt, okay, habt sie so. Und anschließend, das ist der Punkt, den ich nie vergessen werde. So 2 Tage später war ich mal wieder mit Gott spazieren. Und ich habe gesagt, hey Gott, sag mal, warum versorgst du uns so gut? Warum läuft das einfach so? Und ich werde seine Antwort nie vergessen. Sie kam direkt. Er meinte, hey, wenn du dich nicht um dich selber kümmern musst, dann bist du frei, dich in mein Reich zu investieren. Und ich dachte, ja, es ergibt Sinn. Wenn ich Gottes Job wegnehme, mich zu versorgen, dann bin ich so auf mich fokussiert, genauso wie der ältere Bruder. Und bin ich frei, mich auf Gottes Reich zu fokussieren. Aber weil wir Gott damit reingenommen haben, es zugelassen haben, dass er uns versorgt, waren wir frei, uns in sein Reich zu investieren. Auch in dieser Zeit, wo innerhalb von einem Jahr Umzug, Hochzeit, Studium anfangen, Arbeit hier in der Gemeinde und noch irgendwas dazu zusammenkam. Ja, weil Gott das geführt hat, weil wir es Gott überlassen haben. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir rauskommen aus der Dienermentalität. Rein wieder in das, dass wir merken, hey, Gott versorgt uns und das setzt uns frei, anderen zu dienen. Es gibt ein sehr bekanntes Zitat von Friedrich Nietzsche, und er hat gesagt, ich würde ja gerne an die Erlösung glauben, wenn die Erlösten nur etwas erlöster aussehen würden. Hey, und ich kann ihn nachvollziehen. Viele Christen heutzutage laufen mit der gleichen Einstellung wie jeder andere rum. Wenn es ein Problem gibt, haben sie die gleiche Einstellung. Wenn es Sorgen gibt, dann haben sie die gleichen Sorgen. Wenn es irgendwie Mangel gibt, haben sie den gleichen Fokus wie jeder andere auch. Der einzige Gedanke ist so, wenn ich später tot bin, dann komme ich hoffentlich in den Himmel. Ansonsten ist alles gleich. Und deswegen, ich kann dieses Zitat nachvollziehen. Ich glaube, es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, wenn wir anfangen, in Gottes Versorgung zu leben. Und deswegen, ich möchte dir diese 2 Punkte mitgeben. Erstens, diene nicht zu empfangen. Komm nicht in diese Dienermentalität. Und zweitens, verpasse nicht das, was dir schon zur Verfügung steht. Die Band kann nach vorne kommen. Denn ich glaube, in dem Moment, wo wir uns dafür öffnen, wo wir sagen, okay Gott, du bist die Priorität, du bist mein guter Vater, ich habe den Fokus auf die Beziehung mit dir und uns dadurch versorgen lassen von ihm, was er für uns vorbereitet hat, dadurch werden wir frei, uns völlig auf sein Reich zu konzentrieren. Genau das lesen wir in Matthäus 6, Vers 33. Er steht, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Was ist dies alles? Du kannst dir den Vers im Kontext anschauen. Letzten Endes geht es da um, was du isst, womit du dich kleidest und dass du ein Dach über dem Kopf hast. Das war übrigens auch der Vers, wo wir uns darauf gestellt haben, dass Gott sich um die Wohnung kümmern wird. Ja. Und ich glaube, letzten Endes steht das stellvertretend einfach für die gesamte Versorgung Gottes. Aber er sagt hier selbst, hey, als erstes setz den Fokus auf mich, mach mich zur obersten Priorität in deinem Leben. Trachte zuerst nach meinem Reich. Und, ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, es hat bei mir etwas gedauert, aber hier steht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Nicht nach unserer. Sorge nicht dafür, dass du gerecht bist oder so, sondern tauche ein in die Gerechtigkeit, die ich für dich habe. Trachte nach der Gerechtigkeit, die du jetzt durch Christus hast. Tauche ein in diese Identität, die Sohnesidentität. Und dann wird Gott sich um den Rest kümmern. Weißt du, ich glaube, je mehr wir unseren Fokus auf die Beziehung mit Gott setzen, auf sein Reich, das, was er in unserem Leben vorhat, desto weniger wird Geld, desto weniger wird Versorgung, Geld überhaupt ein Thema. Und da wird gar nicht mehr so der Fokus drauf sein, weil unser Fokus so auf Gott ist. Aber das Ergebnis wird sein, dass ganz normal Nebenprodukt, als Nebenprodukt dessen, dass wir Beziehung mit Gott leben, wir versorgt werden. Denn Versorgung ist niemals das Ziel deiner Beziehung zu Gott, sondern es ist ein Nebenprodukt dessen, dass du deinen Fokus auf Gott legst. Und ich möchte dich ermutigen und ich möchte dich herausfordern. Hey, check mal in deinem Leben. Wo bist du noch in dieser Dienermentalität? Oder auch, wo verpasst du etwas, wo Gott vielleicht sagt, hey, da kümmere ich mich drum. Trachte du nur nach meinem Reich. Ja, yes, Vater, und ich bete dafür, Vater, dass du jedem Einzelnen jetzt zeigst, wo in unserem Leben noch solche Aspekte drin sind, wo in unserem Leben noch Gedanken der Dienermentalität drin sind. Oder wo wir uns um Dinge kümmern, wo du eigentlich sagst, hey, da kümmere ich mich drum. Und dann bete ich dafür, Vater, dass du uns hilfst, unseren Blick auf dich zu richten, auf das, was dein Plan ist, das, was deine Gedanken sind, so dass wir immer mehr erkennen, wo möchtest du durch uns wirken? Und gleichzeitig einfach in dem leben können, was du für uns vorbereitet hast, weil du bist unser guter Vater. Und ich danke dir dafür, dass wir wissen können, dass wir deine geliebten Söhne und deine geliebten Töchter sind. Amen.